Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Das ist ein riesen facettenreiches Thema.
Barbara Liebermeister ist Autorin, Rednerin und Expertin für Digital Leadership. Sie rückt individuelle Stärken in den Mittelpunkt und setzt auf die Marke Mensch. Barbara Liebermeister geht die Herausforderung der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Digital ist egal. Was zählt, bist du. An meiner Seite, an meiner digitalen Seite, habe ich heute Sven Gerards. Sven ist Wirtschaftsingenieur und hat seine Leidenschaft, seine jetzige Leidenschaft zum Job gemacht. Er ist Unternehmer und beschäftigt sich mit Automation beziehungsweise mit Vertrieb von Robotik und hat sich darauf fokussiert, Mensch und Roboter zusammenzubringen, in Einklang zu bringen. Ist das soweit okay, Sven, wie ich das sage?
So ist das hallo. Gut. Hallo Barbara. Hi. Ja, genau. Also wir haben uns auf den Vertrieb von kollaborierenden Robotern fokussiert und haben in dem Zusammenhang wollen wir halt Mensch und Maschinen näher zusammenbringen. Also sie sollen halt miteinander arbeiten. Und zwar Hand in Hand, wenn man das so ausdrücken
will. Hand in Hand. Okay, super. Also du gehörst oder du hast ein Startup-Unternehmen gegründet. Startup kann man ja noch sagen, ne? Vom Timing her und von der Größenordnung, das allerdings schon ziemlich erfolgreich ist, nämlich das ist die Niederrhein-Automation. Aber das ist ja mal jetzt der Status. Das war ja ganz anders. Denn was mich echt begeistert hat, ist der Lebenslauf von Sven. Denn Sven hat angefangen bei der Marine als Waffentaucher. Er hat gefühlt 1000 andere Dinge gemacht, vom Sprengmeister bis hin zum Sicherheitstechniker, über die Fachkraft zur Arbeitssicherheit, bis er nachher irgendwann dann mal Wirtschaftsingenieurswesen studiert hat. Und deshalb ist jetzt meine allererste Frage an Sven. Sag mal, wie überträgt sich denn der Waffentaucher und der Sprengmeister in deinen heutigen Job?
Ja, Sprengmeister klingt ja erstmal sehr aufregend, sehr gefährlich. Aber um genau die Gefahr halt aus dem ganzen Job rauszunehmen, ist halt ein hohes Sicherheitsdenken erforderlich. Aha. Und da ist dann der Sprung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit, also das Wohl des Menschen im Arbeitsleben, gar nicht so weit weg, wie man das eigentlich von den Begrifflichkeiten her denkt. Und deswegen habe ich dann den Sprung von diesem gefährlichen Sprengstoff und Sprengen kaputt machen quasi zur Sicherheit gefunden.
Ja, und was hat das Ganze mit dem Waffentaucher zu tun? Guckst du dann, dass die Roboter unten aus der vom Meeresgrund hochgeholt werden oder wie?
Tatsächlich setzt man natürlich in dem Bereich auch automatisierte Sachen ein, aber als junger Mensch wollte ich Spiel, Spaß, Abenteuer, ich wollte die Welt entdecken. Aha. Und habe in dem Zusammenhang halt meine sportliche Herausforderung und dann auch das gefunden. Und Teil dessen ist halt einfach das Entschärfen von Minen, das Sprengen von Kampfmitteln und so kommt man dann von einem aufs andere und irgendwie war das ein sehr dynamischer Verlauf bei mir.
Dynamisch, das passt ja irgendwie. Genau. Was mich total berührt hat, war, dass in der Ausbildung der Wille gebrochen wird und wieder aufgebaut wird. Kannst du mir dazu ein Beispiel geben?
Ja, wir haben also die Kaserne verlassen und kamen an einem Bauernhof vorbei. Wir mussten uns alle hinlegen in die Einfahrt, wo dann frischer Kuhfladenmist rumlag. Und der Ausbilder hat einfach gesagt, so, Kopf rein. Und in dem Moment hat das überhaupt natürlich überhaupt gar keinen Sinn, gar keinen Zweck. Aber man wird halt dahingehend ausgebildet, dass man einfach mal macht, ohne zu hinterfragen, um danach aber wieder Sachen kritisch zu hinterfragen. Also man wird quasi einmal gegroundet und dann wieder aufgebaut. Das ist also ein wesentlicher Bestandteil dieser Ausbildung.
Ja, und inwiefern hat sich das auf deinen heutigen Führungsstil ausgewirkt? Gehst du mit deinen Mitarbeitern auch so um, dass du Wille brichst und dann wieder aufbaust?
Ja, tatsächlich versuche ich, das immer sehr dynamisch zu halten. Also natürlich irgendwie ist man bei der Bundeswehr angehalten, einen autoritären Führungsstil zu führen, habe aber immer versucht, ich habe das immer genannt, ich führe über Argumente und nicht über Schulterklappe. Das war meine. Also ich erkläre den Leuten und versuche den Hintergrund zu erklären. Und das habe ich so in so kooperativen Führungsstil dann in meinem weiteren Leben umgewandelt. Also ich habe quasi erklärt, warum machen wir sowas, ne? Und manchmal ist es aber nicht möglich. Manchmal kommt da ein bisschen Autorität noch durch. Und was man, ich finde, wir sind halt in so einem Bereich, wir sind eigentlich alle Spezialisten. In einem bestimmten Bereich. Der eine ist Konstrukteur, der kann ganz toll konstruieren, der andere kann ganz toll programmieren, der andere kann ganz toll verkaufen. Und somit hat sich da so ein laissez-faire Führungsstil eingeschlichen, weil dieses, okay, also verkauf das und ist mir egal wie. Oder der muss das programmiert haben. So, und ich werde ihm nicht sagen, wie er es zu programmieren. Dafür ist er der Fachmann. Dafür bin ich einfach nicht nah genug dran. Ne? Ich habe natürlich
also hohe Selbstverantwortung.
Genau, also diese Selbstverantwortung, die man dem Mitarbeiter gibt. Der eine kann das besser als der andere. Ne? Wir haben jetzt natürlich ein Team, wir sind jetzt zu viert. Wir haben jetzt zu viert angefangen und wir sind alles irgendwo Spezialisten und jeder weiß, was zu tun ist. Und da muss man einfach auch schauen, dass man auch guckt, wen hat man vor sich. Und da versuche ich das auch mal ein bisschen anzugleichen. Der eine braucht immer ein bisschen mehr Führung als der andere oder einen anderen Stil. Ne? Also ich versuche mich da nicht festzuhalten.
Dann können wir ein Digital Hack formulieren. Für dich ist in dem Moment, wo Spezialistentum mit ins Spiel kommt, ist Führung eher Führung zur Selbstverantwortung. Das kann man so zusammenfassen. Ne? Du hast, wie beschreibst du denn deinen persönlichen Führungsstil? Du hast eben gesprochen von kooperativ und alle sind Spezialisten. Wenn ich deine Mitarbeitenden oder deine Kollegen fragen würde, würden die das auch so sehen oder was meinst du, was die sagen?
Ich denke auch, dass die dieses laissez-faire kooperative so ein Mix da das bestätigen können. Also dieses, hey, mach mal und wenn das nicht klappt, dann weiß ich mich aber schon in dem Moment einzubringen und versuche das aber nochmal zu erklären. Also bevor das, sag mal, für die extremste Form kommt, versuche ich dann doch einen Kompromiss zu finden.
Könntest du dir vorstellen, dass dieses mach mal, es kommt ja auch drauf an, wie man etwas sagt. Inwiefern findest du, dass die Tonalität bei der Führung eine Rolle spielt? Ob es also jetzt richtig als wie bei der Bundeswehr als Auftrag, als Ansage angenommen wird oder ob die Tonalität nicht auch daran schon etwas mildert, möchte ich sagen.
Ja, also ich finde, was das angeht, ist ja, das hat ja so immer so Mini-Projektcharakter und ich versuche, dass meine Kommunikation, also ich rede und erkläre immer mal mehr, als es vielleicht notwendig ist, also mit Background, einfach um genau das zu vermeiden. Also einfach, es gibt immer wieder Kommunikationsprobleme in manchen Bereichen und der eine erwartet was der andere dann nicht hält, gerade in unserem Bereich. Also es ist viel Spielraum da links und rechts. Deswegen versuche ich da im ersten Schritt schon gut zu informieren, dass man diesen laissez-faire Führungsstil, also dieses mach mal, damit man da jetzt auch nicht bei mir auf die Nase fällt. Ne? Also das kann auflaufen, im Gegenteil. Also das ist immer in die gleiche Richtung. Und
was heutzutage auch mit eine Rolle spielt, wenn man von Augenhöhe spricht und was viele ja auch sagen, Augenhöhe setzt voraus, dass ich mich als Vorgesetzter, sofern das in eurem in eurer Vierergruppe schon der Fall ist, aber dass ich mich verletzlich zeige, dass ich auch mal sage, du, das ist nicht mein Ding, das bist eher du. Also das macht, erreicht, dadurch erreicht man ja auch eine Art klare Rollenteilung und eine Verteilung der Expertise. Kannst du dich da an eine Situation erinnern bei euch im täglichen Umfeld, wo du so ähnlich vorgegangen bist?
Ja, schwierige Frage. Das habe ich jetzt gerade, da habe ich da ein Beispiel zu?
Vielleicht eine Extremsituation sogar, ne? Weil du hast gesagt, ihr seid ja immer in Mini-Projekte eingeteilt und vielleicht gibt es ja auch da hakelige Situationen und wenn ich mir jetzt so deine Historie angucke,
Also es gibt natürlich Bereiche, da kommt man mit, da kriegt man eine Anfrage und dann stellt man sich das total einfach vor aus seiner Sicht und dann kommt der Programmierer und sagt, und das sind dann halt so Punkte, wo ich dann mich manchmal durchsetzen muss. Also wenn ich sage, okay, wir können es das jetzt einfach als Startup nicht leisten, einfach Nein zu sagen im ersten Schritt. Also wir müssen jetzt nochmal hinterfragen und auch wenn du das skeptisch siehst aus der Konstruktion oder du siehst es skeptisch aus der Programmiersicht, dann möchte ich doch trotzdem der Sache eine Chance geben und vielleicht mit dem Kunden auch einen Konsens finden, wo wir es vielleicht doch machen können. Also da versuche ich mich dann schon durchzusetzen. Versuche ich da nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Also das sind so Sachen, da setze ich mich dann durch, weil ich sehe dann trotzdem immer noch irgendwie, dass wir ja ein gewinnbringendes Unternehmen sind und wir können nicht einfach nein.
Absolut, klar. Also nee, das kann ich auch aus Unternehmersicht nachvollziehen, aber die Frage war nicht, wann setzt du dich durch, sondern wann zeigst du eher oder kannst dich an eine Situation erinnern, wo du Schwäche gezeigt hast, wo du eher verletzlich insofern warst in deiner Gruppe und hast gesagt, das ist nicht meins, darum geht's ja.
Da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Da bin ich jetzt, aber okay, das ist jetzt vielleicht auch auf das Kurze, also seitdem wir gestartet sind, aber da muss ich dir tatsächlich sagen, dadurch, dass ich ja sowieso nicht dieser autoritäre Typ bin und immer auch versuche, dieses Miteinander zu führen, versuche ich auch, dass diese Harmonie, also dass keiner den anderen verletzt und ich auch nicht verletzt werde und man immer Mensch ist. Deswegen ist das für mich auch übrigens ein ganz wichtiger Punkt, dass nämlich genau das in dieser Firmenkultur bei uns nicht passiert.
Aha. Dass du die Menschen in den Vordergrund in der Zusammenarbeit setzt. Nicht nur beim Kunden, dass Robotik und der Mensch stimmt, sondern bei euch auch im Unternehmen. Wenn du dir, ihr kommt ja viel in andere Unternehmen, vielleicht kannst du unseren Hörern und Hörerinnen mal so ein Beispiel nennen, dass die sich vorstellen können, wo oder wie ihr aktiv werdet. Wie nehmen wir das denn als Verbraucher, eure Leistung irgendwo wahr im Markt?
Ja, okay. Also je nachdem, wie man so Automation, was man damit so verbindet, stellt man sich ja immer so einen Automobilhersteller vor, der so eine 200 Meter Produktionslinie hat und ganz viele wilde, gelbe, grüne, orange Roboter irgendwas zusammenschweißen. Und wir machen aber so Automation für jedermann, so KMUs, kleine, mittlere Unternehmen, die mal anfangen wollen, wo ich sage, ey, ich muss das hier nicht alles digital machen, hier sollen immer noch Menschen sein, aber es ist halt dieser ganz berühmte Begriff demografischer Wandel, Fachkräftemangel, die Gesellschaft wird älter und dann ist halt, ich nenne ihn jetzt einfach mal Hermann hat 40 Jahre lang ganz tolle Arbeit im Schweißen geleistet und es kommt einfach kein Hermann mehr. Also es gibt keinen jungen Nachfolger, die Firma findet keinen, aber nichtsdestotrotz muss ja produziert werden. Und dann für sowas, das kleines Beispiel, so kommen wir, so haben wir eine kleine Ecke, wo wir den Arbeitsplatz quasi mit einem Roboter ausstatten. Mhm. Sicherlich muss es dann immer noch jemanden geben, der als Fachkraft in diesem Unternehmen für Schweißen da ist, aber die eigentliche Tätigkeit, die können wir dann quasi übernehmen und somit dann gewährleisten, dass die Produktion weiterlaufen kann.
Ja, schönes Beispiel.
Eine kleine Automation. Ja, also das ist so das klassische Beispiel. Das gibt es natürlich in vielen anderen Bereichen auch. Es muss nicht Schweißen sein. Es können auch andere Anwendungen sein, die so ähnlich sind.
Okay. Was fehlt dir denn, wenn du im Unternehmen bist und dich so umguckst in der Führung? So als Querschnitt. Du kommst ja in viele Branchen, ganz unterschiedliche Branchen. Branchen. Und ja, wenn du da so drauf guckst, was fehlt dir da, wenn du sagst, Stichwort Führung?
Ja, tatsächlich. Was ich ein bisschen extrem finde, ist, dass man in unserer Gesellschaft viele Sachen so auf die Goldwaage legt mittlerweile. Mhm. Also ich finde, also wir haben ja auch, ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht, naja, die Gesellschaft ist jetzt gestärkt und wir lassen uns nicht mehr beeinflussen. Und irgendwie hat ja Corona wieder gezeigt, dass alleine schon so irgendwas mit Impfen schon dafür sorgt. Und das habe ich auch mir selber gemerkt, wie man Leute verurteilt. Und ich möchte jetzt noch nicht mal sagen, in welche Richtung. Also, oh, der ist nicht geimpft oder ah, der übertreibt es aber und naja, was soll das denn bringen? Und ich finde, dass wir viele Sachen toleranter sehen sollen und dass man und manche Sachen auch einfach nicht so extrem, also dieses Gendern auf einem moderaten Level lassen soll, dass man gar nicht sagt, also ich weiß, dass du da auch gerne drauf eingehst und ich sehe das genauso, dass Frauen in Führungspositionen, dass man daran arbeiten muss. Und ich finde es einfach schade, dass vielleicht auch in männerdominierten Branchen immer noch schwierig ist, zu sagen, ja, wir müssen ja jetzt irgendwie mal eine Frau... Quatsch. Also das ist ja vielleicht die unterschiedlichen Führungsstile, die ja auch sehr erfrischend sein können und eine ganz andere Sichtweise. Und deswegen, ich sehe das eher, dass eine Führungspersönlichkeit, entweder ist es eine oder ist es keine. Mhm. Und auf welchem Weg die das dann durchführt, das ist dem oder der, dem Mann oder der Frau selber überlassen.
Also das finde ich spannend. Du findest also, Führung wird jemand in die Wiege gelegt? Führung kann man nicht lernen? Fragezeichen.
Doch, also ich glaube, ich bin tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, weil ich bin nie mit 20 bei der Marine angetreten, um Führungspersönlichkeit zu sehen, sondern ich wollte Abenteuer erleben. Mhm. Und irgendwie bin ich dann auf so eine Schiene gekommen und irgendwie habe ich dann für mich selber gedacht, naja, wenn es links und rechts keiner macht, ich mache es jetzt einfach. Und darüber habe ich dann halt ne, irgendwie dieses, ich will jetzt sagen führen, aber dieses Bestimmen, dieses, ich nehme es in die Hand, so ein bisschen bin ich darauf gekommen. Also ich glaube, ich bin ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man es lernen kann, ja. Aha. Das ist ein Werkzeug, glaube ich.
Definitiv. Und je mehr du natürlich von anderen mitkriegst oder je besser deine Coaches sind oder die Seminare, die du auch belegst, du kannst ja von überall etwas aufschnappen und das dann in deine Routine, wenn es dir sinnvoll erscheint, einbauen. Gab es denn für dich mal eine ganz tolle Führungskraft, wenn du jetzt so zurückblickst, zu der du vielleicht immer noch aufschaust und warum?
Ja, also bei der Marine hatte ich einen Kommandanten, das war in dem Fall, der war sehr unkonventionell. Also der hat mir das auch gezeigt, dass sich Sachen nicht widersprechen. Dieses klassische Bundeswehr-Marine-Denken, der mit mir dann bei mir im Tauchhaus-Tor einfach mit mir Punkmusik gehört hat. Okay. Und auf der anderen Seite war er dann wieder der Profi, der oben dann dafür gesorgt hat, dass die 650 Millionen Euro Materialwert plus 40 Mann sicher von A nach B gekommen sind und mit dem wären wir auch alle ins Gefecht gezogen irgendwie. Und ich fand diese Kombination, dieses, dass der so unkonventionell war in die eine Richtung und auf der anderen Seite, also dass sich das gar nicht so widersprochen hat, dieses Lockere und dieses doch autoritär strenge, wenn es drauf ankommt. Also das fand ich schon fand
also ich das, gut. Das Menschliche bei den Mitarbeitenden zu fördern, ohne die Ziele aus dem Auge zu verlieren. So würde man das als Digital Hack definieren. Ja. Okay, du bist wie alt nochmal? Das haben wir gar nicht unseren Hörern und Hörerinnen gesagt, weil das ist ja auch spannend, wenn man hört, was du schon alles gemacht hast und jetzt selbstständig. Und wie alt bist du nochmal?
39.
Du warst gerade weg gewesen wieder. Ne? Deshalb, dann sag doch noch, zum Schluss hätte ich gar nicht gedacht, übrigens, wenn du schon 39 bist. Ja, siehst du da aus, so über Zoom. Sven, was willst du oder was würdest du unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben, wenn sie an Führung denken und an die heutige Zeit? Gibt es da irgendwas, was du ihnen noch mitgeben möchtest?
Ja, ich sehe das an, dass man sich seine Mitarbeiter dementsprechend ausruhen soll, nach der, also es gibt einen Spruch, den gibt es oft auch im Social Media, der heißt, suche dir die Attitüde aus und nicht die Qualifikation. Oder weil das kann man jemanden quasi, man kann jemanden etwas beibringen, aber die Einstellung, die kann man quasi schlecht ändern.
Oh,
und
das ist, finde ich, einen tollen Spruch, finde ich super, ja.
das ist bei mir, das lebe ich auch. Also ich muss gestehen, ich finde aus meiner Historie auch immer gut, wenn Menschen Sachen durchziehen. Also es ist egal, was es ist, ob es eine Ausbildung, ein Meister, ein Studium, Abendschule, was, aber zieh es durch. Und ich glaube, dass man da schon darüber schon Menschen auch ein bisschen definieren kann, über den Durchhaltewillen. Aber mir ist das egal, was man durchgezogen hat. Also ich mache keinen an irgendeinem akademischen Grad fest, sondern daran an seiner Einstellung zu einer Sache, zu der Passion,
Zur
die man
Sache
fährt,
und
was man
zur
lebt.
Passion, genau, und zum Team natürlich auch. Ja, was ist dein Lebensmotto zu guter Letzt?
Machen.
Machen. Klar, wie sollte es auch anders kommen von einem Unternehmer?
Machen.
Ja.
Man darf sich selber nicht überlegen, man soll Sachen abwägen, das mache ich auch. Ich überlege mir ganz bewusst, gerade wenn ich in meinem Leben eine Veränderung durchführe. Aber wenn ich mich dazu entschieden habe, dann setze ich auch alles dran und dann mache ich auch. Und das kann ich mir am Ende nicht vorwerfen, dass ich nicht gemacht habe, egal
Ja,
was noch passiert.
was ein schöner Schlusssatz. Ganz herzlichen Dank, lieber Sven.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank, alle Hörerinnen und allen Hörerinnen und Hörer, die heute dabei waren. Vielleicht wollt ihr das nächste Mal auch noch mal ein paar Impulse schnappen. Ich halte wieder Ausschau nach interessanten Interviewpartnern und Partnerinnen für euch. Und ja, also wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne an uns. Wir sind sowas von digital und ihr findet uns wie immer im Netz. Also schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
Alles Gute, tschüss.
Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.